Hab Mut, steh auf! Ausrufezeichen. Unter diesem Leitspruch begann gestern der mittlerweile 104. Katholikentag. Dieses Mal findet er im bayerischen Würzburg statt, wird bis zum 17. Mai dauern und sieht rund 900 Veranstaltungsangebote für wahrscheinlich wieder zigtausende Besucher vor. Klingt also wieder nach einer Massenveranstaltung, was die Frage aufwirft, wie viel Masse, wie viel Substanz hat die katholische Kirche in Deutschland im Jahr 2026 tatsächlich aufzuweisen? Wie geht es der katholischen Kirche im Allgemeinen und was leistet die Deutsche Bischofskonferenz im Besonderen gut ein Jahr nach dem Beginn des Pontifikates von Papst Leo dem 15.? Darüber möchte ich mit Marco Gallina sprechen. Er ist Journalist und ein guter Kenner der katholischen Glaubenslehre sowie ihrer irdischen Institutionen und Protagonisten. Ich grüße Sie, Herr Gallina.
Vielen Dank für die Einladung.
Sagen Sie zunächst, wie viele Katholikentage haben Sie schon besucht?
Eine sehr schöne Anfangsfrage, keinen einzigen. Also es heißt Katholikentag und historisch betrachtet war der Katholikentag in seiner Gründungsphase, wir gehen jetzt mal zurück ins 19. Jahrhundert, eigentlich eine antistaatliche Angelegenheit. Ja, wir sind da mittendrin. Katholiken waren eine Minderheit im späteren Deutschen Reich. Sie wissen, der Kulturkampf und was es alles gegeben hat. Und die Katholikentage waren ultramontan. Das hieß, man schaute auf die andere Seite der Alpen. Mit der heutigen Veranstaltung hat das nur noch sehr wenig gemeint. Der heutige Katholikentag ist, wir haben jetzt eben die Bischofskonferenz und so genannt, aber sie ist ja in der Hand eines Laiengremiums, dem Zentralkomitee Deutscher Katholiken. Und hat deswegen, sagen wir mal, eine gewisse Schlagseite. Also Frau Stetter-Karp, die Chefin des ZDK, hat erst neulich nochmal gesagt, dass sie sich ja auch freue, wenn konservative Katholiken vorbeikommen, was natürlich indirekt heißt, wir sind eine aussterbende Spezies. Es ist ja ganz nett, wenn die auch mal vorbeischauen. Es gibt für mich noch nichts zu holen. Also ich bin jahrelang bei der Tagespost gewesen, also einer wöchentlich erscheinenden überregionalen katholischen Zeitung. Ich habe ein Buch geschrieben über den Erfinder von Don Camillo. Ich bin also eigentlich im katholischen Milieu sehr viel unterwegs, aber ich hätte dort gar kein Publikum. Es ist ein ganz anderer Zeitgeist, der dort weht.
Nun haben ja die Leitsprüche der letzten drei Katholikentage mit Frieden zu tun gehabt und mit Leben teilen. Dieses Mal also hab Mut, steh auf, Ausrufezeichen. Also in meinen Ohren klingt das ein bisschen so, als könnte man auch raushören, dass das Ganze ein Aufruf zum Mut, zu Widerspruch sein kann, gar zum Widerstand. Was denken Sie, wer soll sich Ihrer Meinung nach davon angesprochen fühlen und wer wahrscheinlich eher nicht?
Ja, das ist ein sehr schönes Motto, denn eigentlich würde ja Mut bedeuten, dass ich mich gegen etwas stemme, was in der Mehrheit vorhanden ist. Und Sie wissen vielleicht, dass eine gewisse Partei von diesem Katholikentag ausgeschlossen ist, während sowohl der Bundespräsident wie auch der Bundeskanzler de facto Ehrengäste sind. Wir wissen mit Sicherheit auch, dass dieser ganze Katholikentag nicht allein aus den monetären Rücklagen des Zentralkomitees oder der Kirchen bezahlt wird, sondern auch von Bund und Ländern. Also allein das Land Bayern bezahlt 3 Millionen Euro für diesen Katholikentag aus Steuergeldern. Heißt, das ist ein großes Treffen des Establishments. Und da fragt man sich, gegen wen soll das Establishment denn bitte schon eigentlich Mut zeigen? Und das ist eine hervorragende Frage, weil dort wird natürlich der Zeitgeist zelebriert. Also Sie wissen vielleicht, dass vor kurzem erst der Papst das nicht so gut fand mit den Segnungen für homosexuelle Paare. Dort ist die queere Szene ganz weit vorne. Es wird zelebriert und die deutsche katholische Abteilung macht da so ihr eigenes Ding. Und da könnte man sagen, ja, Mut vielleicht gegen Rom, habe ich den Eindruck. Dann frage ich mich aber, warum wir das dann noch Katholikentag nennen und vielleicht nicht deutsch-katholischen Tag? Oder warum wir dann der Meinung sind, uns als mutig zu bezeichnen, wenn wir ja letztendlich damit eher gratis mutig sind? Also die Frage würde ich natürlich lieber Frau Stetter-Karp und Konsorten stellen, denn es ist natürlich alles ein bisschen Bauchpinselei, die dort stattfindet, ganz ehrlich gesagt.
Nun ist aber in den Begrüßungsworten gestern und auch im programmbegleitenden Text viel die Rede von gemeinsam, von inklusiv, gegen Ausgrenzung, für Vielfalt und so weiter. Dennoch haben die Kirchenoberen eben auch für diesen Katholikentag vorab klargestellt, sie hatten es gesagt, dass sie, und jetzt nennen wir sie beim Namen, nichts mit der Partei Alternative für Deutschland zu tun haben wollen. Gibt es eigentlich, Herr Gallina, weitere Kriterien für Ausschluss und Unerwünschtsein auf dem Katholikentag, die sich quasi auch noch andere Menschen, andere Gruppen richten?
wenn wir davon ausgehen, dass die AfD mittlerweile in bundesweiten Umfragen ein Viertel der Bevölkerung, also zumindest ein Viertel der wählenden oder wählen wollenden Bevölkerung einschließt, muss man eben sagen, dass die Minderheit offenbar ziemlich groß ist. Also da würde ich sagen, brauchen wir noch weitere Gruppen, wenn 25% der Leute, die in Umfragen angeben, wählen zu wollen, de facto hier Personen non grata sind. Ich bin sowieso überrascht, dass wir davon reden, von wegen, ja, Homosexuelle, ein wichtiger Bestandteil der katholischen Kirche. Es geht ja nur darum, bekommen die diesen Segen oder bekommen sie ihn nicht. Wir sind ja auch nicht der Meinung, dass die raus sollen. Aber ich finde es doch sehr interessant, dass genau diese Leute, die so viel von Inklusivität sprechen, wie sie richtig sagen, Kriterien aufstellen, wer dazugehört und wer nicht. Dazu gehört auch, dass im Zusammenhang mit diesem Katholikentag sehr viel von der Verteidigung der Demokratie die Rede ist. Wird immer wieder letztendlich bemüht, dass es bloß nicht sein darf, dass zum Beispiel das Christentum von rechts eingenommen wird, wo ich sage, okay, aber von links darf es das ja offenbar.
Und diese Abgrenzung gibt es gerade nicht, oder?
Ich habe bisher noch nicht gesehen, dass zum Beispiel die Grünen, obwohl sie, sagen wir mal, in der Abtreibungsfrage genauso wie die Linkspartei, dass es da eine Brandmauer gibt, obwohl im Grunde, insbesondere in der Frage der Abtreibung, aber auch zum Beispiel in der Frage der Leihmutterschaft, also in vielen dieser Angelegenheiten, die römische Position sehr klar ist. Wie Sie es vielleicht wissen, in Deutschland gibt es diesen synodalen Weg, den vor allen Dingen der ehemalige Chef der Bischofskonferenz Betzing, also der Bischof von Limburg, sowie die jetzige Vorsitzende des ZDK, also die Frau Stetter-Karp, angetrieben haben. Und dieser synodale Weg, muss man sagen, hat eben doch eine gewisse Schlagseite. Und da komme ich jetzt, um Ihnen endlich zu antworten, auf den Punkt zurück. In diesem synodalen Weg sind definitiv konservative Stimmen, wenn sie nicht freiwillig gegangen sind, auch, muss man offen so sagen, rausgeekelt worden. Ja? Und was ist jetzt konservativ? Man muss dazu sagen, bin ich schon konservativ, wenn ich einfach der Meinung bin, was der Papst sagt? Weil das ist ja eigentlich, würde ich sagen, das Minimale, was ich als Katholik von mir verlangen würde, dass ich zumindest den Katechismus und die verschiedenen Sakramente, die vorgesehen sind, sowie die Lehrmeinung übernehme. Also wenn ich das jetzt nicht tue und Liberaler bin, bin ich nun mal liberal. Ich frage mich aber, wie soll es denn noch konservativer gehen? Also im Grunde sind die sogenannten konservativen Katholiken einfach Katholiken.
Ich würde noch mal kurz auf die Deutsche Bischofskonferenz zurückkommen, auch wenn der Katholikentag, wie Sie sagen, ja vor allem von den Laien organisiert worden ist. Die hat ja seit kurzem einen Queerbeauftragten in dem Essener Weihbischof Ludger Schepers. Der hat zu Ostern einen Kurswechsel in der Kirche gefordert. Gegenüber der katholischen Nachrichtenagentur KNA erklärte er, Zitat, die Vielfalt menschlicher Identitäten, ob homo, trans oder intergeschlechtlich, sei kein modernes Konstrukt, sondern vielmehr, Zitat, Teil des Schöpfungsplans. Eine Rückkehr zu alten Geschlechterbildern, die er als patriarchale Strukturen definierte, sei ein Irrweg. Und nun frage ich mich und frage Sie, Herr Gallina, regt so etwas die katholischen Bibelgläubigen überhaupt noch eher auf oder tatsächlich dazu an, diese steile These zu diskutieren zumindest, etwa auf dem Katholikentag? Was denken Sie? Oder ist das Thema so schon durch?
Also ich glaube, in gewissen Bereichen ist das durch, weil sonst würde eben ein Weihbischof aus Essen derlei nicht von sich geben. Ich bin hier mal ganz ehrlich. Also schauen wir uns mal das Großbild an. Vor einer Woche ist Kardinal Marx, der auch dieser sehr progressiven Bewegung angehört, also der Erzbischof von München, nach Rom zitiert worden. Das ist kaum in der Presse breitgetreten worden. Also Leo hat offenbar mit dem ein paar Worte zu reden gehabt. Und natürlich war das bezogen auf diese Handreichung der sogenannten Homo-Segnungen. Also in Rom sieht man das alles nicht so gerne, was hier abläuft. Und der Kardinalstaatssekretär, also de facto das, was man bei uns den Bundeskanzler nennen würde in Deutschland, ist also eigentlich der Regierungschef, der so ein bisschen da amtiert, der natürlich weniger Rechte hat als der Papst, aber trotzdem diejenige Person ist, die sie nach vorne schicken, um letztendlich die Drecksarbeit zu machen, sagt, ja, wir werden jetzt noch nicht eingreifen mit Sanktionen. Das heißt aber eigentlich im Duktus der Kurie, das heißt, wenn das nochmal passiert, gibt es Ärger. Und insofern, die katholische Laienschaft in Deutschland ist meiner Ansicht nach gespalten. Sie wurde auch gespalten, die ist nicht aus sich heraus gespalten worden. Das gilt ja auch für die Politik und viele andere Bereiche in Deutschland. Es gibt weiterhin, und das sage ich, es sind gar nicht mehr so wenige, die sagen würden, also wir sind diese ganzen Skandale so gewöhnt, ob das übrigens auch der Missbrauch ist, ob das diese ideologischen Ausuferungen sind. Denken Sie auch an die Corona-Jahre mit den geschlossenen Messen. Da gab es im Übrigen auch Katholiken, die ich nicht als konservativ bezeichnen würde, die sagten, das geht so nicht. Also es gibt eine gewaltige Pulverisierung des katholischen Lagers, wo gerade eigentlich katholisch heißt allumfassend. Ja, das ist ja das Besondere normalerweise, dass man trotz der verschiedenen Ansichten eben zusammen ist, politischer Art, gesellschaftlicher Art. In Deutschland wurde das schön aufgeteilt. Entweder sie gehören diesem synodalen Weg an und sie gehören einer gewissen linksliberalen politischen Ideologie an oder sie sind raus. Das muss man mal ganz so offen sagen. Da so fühlt man sich, wenn man in dieser Sache sich umschaut. Aber Katholiken haben eine Weltkirche. Und die deutsche Kirche, pardon, ist nicht die wichtigste Teilkirche in dieser ganzen Familie, die wir haben. Es gibt eine große Kirche in Südamerika, in Afrika, in Asien. Und da fragt man sich eher, diese komischen Deutschen, was machen die da eigentlich mit ihren merkwürdigen Ideen? Also als die Afrikaner das hörten, dass hier Homosegnungen sein kommen, ich meine, Herr Schäppers nehmen wir immer als Beispiel, hat sich stark darüber beschwert, dass in Uganda ein homosexuellen Gesetz gemacht wurde, also ein diskriminierendes Gesetz. Und da wollte er sich quasi einmischen und sagen, das geht so nicht und so. Und der Erzbischof vor Ort sagte mehr oder minder, ja, das ist jetzt nicht unsere Art, uns in die Politik einzumischen, aber es ist doch völlig klar, was die kirchliche Lehre zur Homosexualität ist. Da können wir auch nichts ändern. Ich sage es mal so, genau wie die Deutschen so ein bisschen die Welt belehren wollen mit ihrer Energiewende. Mhm. Ja, wir sind das große leuchtende Beispiel in der Welt. Wir wollen, dass alle diesen Klimawandel ernst nehmen und Windräder genau wie wir bauen und Solar gehen und aus der Atomkraft gehen. Also diesen selben Belehrungsduktus haben sie tatsächlich bei der deutschen Sektion der katholischen Kirche, die der Meinung ist, wir müssen ein Beispiel in der Welt setzen und müssen vorangehen.
Da würde mich natürlich interessieren, wir haben schon Papst Leo den 15. erwähnt. Es ist jetzt ein gutes Jahr her, dass er in sein Amt gekommen ist als der neue Papst, also der Amerikaner Prevost. Und mich würde interessieren, ob sein Pontifikat, es ist kurz genug, aber reicht das schon irgendwie aus, um irgendwelche Spuren bei den deutschen Katholiken auf der Laienebene, auf der Ebene der Bischofskonferenz, wie auch immer, zu hinterlassen und damit letztlich auch im Leben mit und in der katholischen Kirche in Deutschland? Oder warten die Katholiken hier noch erst einmal die Veröffentlichung seiner ersten Enzyklika ab, also jenes Rundschreibens mit päpstlichen Lehrsätzen, die, glaube ich, dieser Tage erwartet wird, aber korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege.
Nein, Sie haben völlig recht, am 15. Mai wird diese Enzyklika eröffnet und das ist natürlich ein sehr großes, wie man so schön sagt, Event. Ihre Frage ist natürlich sehr komplex. Um es kurz zu machen, ich finde, nach einem Jahr ist es immer sehr früh, was zu sagen, insbesondere weil dieses Pontifikat uns wahrscheinlich noch 20 Jahre begleiten wird. Das muss man sich vor Augen halten. Konservative Katholiken sind bisher, ich würde gar nicht mal sagen, so unglücklich mit diesem Pontifikat, da eine gewisse Gelassenheit und Berechenbarkeit nach den sehr turbulenten Bergoglio-Jahren jetzt eingekehrt ist. Man ist natürlich immer noch so unsicher, was da kommt. Man erhofft sich auf konservativer Seite freilich, dass es mal einen Hammer aus Rom geben würde, so deutlich sage ich es mal. Allerdings ist der Papst jemand, der gewählt worden ist, das wissen Sie, der als Versöhner Frieden und so weiter auftreten soll. Also es wird schwierig für ihn, das beides zusammenzukriegen, als der Versöhnerpapst zu kommen und trotzdem die deutsche Kirche mal an die kurze Leine zu nehmen. Das ist die Problematik, die da drin absehbar ist. Was die deutschen Bischöfe angeht, ist es eine sehr interessante Frage, denn wir haben ja zwei Kardinäle, die wahlberechtigt sind und in Deutschland Bischöfe sind. Wir haben zusätzlich noch einen Kardinal, der in Rom sitzt, nämlich den Kardinal Müller. Also drei sehr prominente Deutsche, also Wölki, Müller und natürlich hier in München unseren Kardinal Marx. Und es gab eine sehr interessante Pressekonferenz nach der Wahl von Prevost, bei der Marx natürlich gesprochen hat und er hat im Grunde nichts gesagt. Warum hat er nichts gesagt? Weil er selber auch überrascht über die Wahl war, was aber schon viele Beobachter damals sagten, die Abreise der deutschen Delegation damals im Mai 2025 war relativ zügig. Es wurde dann erklärt damit, ja, die hatten wichtige Termine, wobei ich sage, na gut, selbst die Kardinäle aus Südamerika und Afrika bleiben länger, um sich wenigstens seine erste Messe anzuschauen. Das wurde so gedeutet, dass die im Grunde doch ziemlich genau wissen, was mit dem los ist. Und das ist jetzt meine Einschätzung. Franziskus hat sehr bewusst den Konflikt mit der deutschen Kirche ausgespart, weil die deutsche Kirche eine sehr reiche Kirche ist durch die Kirchensteuer. Es ist natürlich ein Machtblock und den können sie so gesehen nicht verprellen. Aber Franziskus ist auch ein Jesuit gewesen und Jesuiten, die sind sehr stark in der Welt unterwegs. Franziskus war auch jemand, der mit den Medien immer sehr gerne geredet hat und Interviews gegeben hat und sich da wie ein Fisch im Wasser gefühlt hat. Der Prävost ist Augustiner. Das wissen Sie vielleicht, der heilige Augustinus, der hat schon eine sehr starke Unterteilung der Welt, von wegen die Welt ist etwas, was man eigentlich bekämpft, wogegen man sein muss. Das Himmelreich ist das, wonach man strebt. Da gibt es ein Video, das hat der damalige generalobere Prevost noch gemacht. Er war ja Chef der Augustiner. Da gibt es dieses Video, wo er sehr stark die Presse kritisiert. Und er sieht eben die Rolle der Presse sehr, sehr kritisch, dass sie Sachen verdreht, dass sie nicht die Wahrheit sagt, dass sie versucht, insbesondere konservative Ideen sehr schlecht darzustellen. Das überlegen Sie mal, im Januar gab es diesen Ausspruch von Leo, dieser Orwellschen Sprache, die sich eingenistet hätte. Deswegen, wenn wir immer so schauen, ich glaube, Leo ist jemand, der sehr genau weiß, dass die Medien immer darauf warten, wenn ein Skandal da ist, sich draufzuwerfen mit allem. Insbesondere, wenn es konservative Aussagen sind. Deswegen er da möglicherweise bisher etwas vorsichtig war. Mein Eindruck ist, dass dieses Jahr, nach diesem Übergangsjahr der Wahl, er ein paar stärkere Akzente setzen wird und wahrscheinlich auch stärkere Akzente setzen muss, damit er auch seine Autorität wahrt.
Und dann kommen die deutschen Kardinäle aus der Schockstarre langsam heraus. Herr Gallina, ich würde zu guter Letzt noch mal fragen, mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Wir haben heute Himmelfahrt und da wüsste ich gern, was ermutigt Sie im Zusammenhang mit der katholischen Kirche in Deutschland?
Die katholische Kirche gibt es seit 2000 Jahren und hat das miserabelste Personal gehabt, das man sich vorstellen kann. Und es gibt sie immer noch. Was für mich der Beleg ist, dass das die einzige wahre und heilige Kirche ist.
Sagt der Autor und Publizist Marco Gallina. Besten Dank und Ihnen noch natürlich einen schönen Feiertag.
Vielen Dank ebenso.